herzlich willkommen bei Def Radio. Es ist jetzt 13.38 Uhr, wir sind ein bisschen spät dran, aber wir hatten noch Probleme mit dem Kaffee, der war noch ein bisschen heiß und die Katze hat auf meine Hose gepinkelt. Ich entschuldige die Verspätung. Ihr seid hier bei Def Radio auf 102,6 bei FreeFM, das discordische Computermagazin. Im Studio sind der Marcel und ich,
hallo.
Der Mev. Hallo. Das Thema heute...
Anonym im Netz.
Richtig, sicher sehr interessant und auch schon oft nachgefragt. Werden wir heute in der letzten verbleibenden 1 Stunde und 20 Minuten mal ein bisschen durchleuchten. Und schaut mal auf unsere Homepage. Dort findet ihr Links zu unserem Chat und unsere Telefonnummer und ruft auch an, wenn ihr wollt. Ich sag Telefonnummer mal durch, falls ihr kein Internet habt. Das ist die 0731 9386 299. Und dann würde ich sagen, spielen wir noch ein bisschen Musik, dass wir uns sammeln können. Und danach geht's los. I'm going away, 'cause I can never believe you. I can never achieve you, and all the things you did and you said to me. Rise up the hate, let rise up the hate in me, the hate in me. Thank you. Entschuldigung, mein Daumen war zu dick. Das Lied hatten wir schon mal. Ich würde vorschlagen, wir spielen einfach ein anderes.
So, willkommen wieder bei Def Radio. Endlich im Studio, endlich moderierend.
Und endlich keine Musik mehr, sondern ein paar Themen.
Jo, das Thema heute, anonym im Netz. Dazu erstmal die Frage, was heißt überhaupt anonym? Wann ist man anonym? Ist man nicht anonym, wenn man seine Firewall anhat? Oder wer weiß überhaupt was über einen? Ne, Mev? Also erzähl mal, Mev, was stellst du dir vor, wenn du den Begriff anonym hörst?
Also, wenn ich anonym höre, denke ich eigentlich, dass man quasi unsichtbar ist, dass man keine Spuren hinterlässt, dass man nichts zurückverfolgen kann, dass niemand weiß, wo ich war und was ich im Internet so getrieben habe.
Ja. Und wenn man halt nur so ganz geradeaus denkt, dann stellt man sich halt vor, ja, wenn halt niemand in meinem Internet Explorer in die History guckt, weiß halt auch niemand, was ich gemacht habe. Aber das ist nicht ganz so der Fall.
Weil, immerhin, wenn man durchs Internet surft, spricht man erstmal mit mehreren Computern, mindestens dem, bei dem man sich die Homepage runterholt oder seine Daten runterholt. Der weiß garantiert, dass man da war. Und dann wäre da auch noch der Service Provider, der dir den Internetanschluss zur Verfügung stellt. Der weiß auch, dass du im Internet bist und könnte ja theoretisch auch wissen, wo du lang gehst. Und so ganz anonym wird man, glaube ich, nicht sein können, wobei es da verschiedene Techniken gibt, um das vielleicht doch noch hinzudrehen. Kannst du vielleicht mal loslegen?
Ja, erstmal ist noch die Frage, wofür brauchen wir überhaupt Anonymität? Ich meine, wir sind brave Bürger, wir lassen uns ja nichts zu Schulden kommen, wir machen ja keinen Mist. Wofür müssten wir anonym sein, ist erstmal die Frage.
Naja, ich würde zuerst sagen, aus Prinzip. Weil es gibt ja haufenweise Entwicklungen, die gegen die Anonymität, sage ich mal, arbeiten. Stichwort haben wir da Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel.
Ja, die ersten Leute kriegen im IRC bei dem Begriff schon einen Kollaps. Aber das ist auch nur einer der Gründe. Beispielsweise, ganz einfach gedacht, wenn man eine feste IP hat, dann weiß der Server immer, wenn du zu ihm connectest, dass das wieder dieser User ist. Und man kann so zum Beispiel Verhaltensprofile erstellen. Man kann rausfinden, wann du üblicherweise im Internet bist und
wo. Zum Beispiel,
ja.
Genau, das heißt, man wird quasi noch mehr zum gläsernen Bürger. Dann, was könnte man noch sagen?
Ah, das sind, gibt viele Gründe. Zum Beispiel sind in letzter Zeit immer häufiger Gerüchte herumgekommen, dass irgendwelche Provider Daten ohne Gerichtsbeschlüsse herausgegeben haben, wenn halt die GEMA angeklopft hat oder irgendeine Paramount Pictures oder irgendwer, der den Verdacht hatte, dass irgendwer File-Sharing macht. Und das ist ja schon eine grobe Verletzung der persönlichen Rechte, wenn irgendwelche Daten einfach ohne Gerichtsbeschluss über einen herausgegeben werden, finde ich jedenfalls. Also ich fühle mich sehr unwohl darüber, wenn irgendwer meine Daten rausgibt, ohne dass es irgendeine gerichtliche Verfügung gibt, die sagt, dass ich das tun muss.
Ja, und dann Chat kam auch schon, Waffi gemeint, dass er auch ganz gerne im Büro anonym ins Netz möchte. Das ist bestimmt auch ein Punkt. Also übers Firmennetz mal kurz reinschneiden, kurz ins Internet reinschneiden, gucken, was es gibt, etwas suchen, das vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hat. Geht sich auch niemanden an, was ich da mache. Dann, wie sieht es aus mit Zensur?
Ja, zum Beispiel das wohl oft zitierte Thema China mit seine IT-Mauer quasi, die blocken, was ihm nicht passt. Wenn irgendwer was gegen die chinesische Regierung sagt, wird er halt einfach geblockt und man kriegt halt einfach keine Daten mehr aus China über den. Und das ist ja auch eine Art von Anonymität. Also ich meine, das Internet, das ist halt einfach nicht flach und es sieht halt einfach von verschiedenen Punkten anders aus. Wenn man zum Beispiel auf Google geht, dann wird immer so ein Geolocating gemacht. Das heißt, es wird geprüft, von wo derjenige herkommt. Und dementsprechend wird auch das angepasst. Zum Beispiel allein oberflächlich durch die Sprache. Wenn man aus Deutschland auf Google geht, dann merkt Google das normalerweise und redirectet einen auf google.de, respektive zeigt halt ein deutsches Google an. Wenn man aber aus Frankreich auf Google geht, bekommt man französisches Google. Ganz nett ist zum Beispiel auch, wenn man vom MIT aus, von der Netzverbindung des MITs aus, auf Google geht, dann bekommt man häufig Arbeitsangebote zugeschoben, habe ich gehört. Also, und da gab es, wir kommen nachher noch auf Tor zu sprechen, das ist ein großes Proxy-Netzwerk, könnte man sagen. Und da haben wohl einige Leute vom MIT aus Tor-Server aufgesetzt und andere Leute haben sich gewundert, dass sie plötzlich Jobangebote über Google zugesteckt bekommen, obwohl sie doch eigentlich von wo ganz anders kommen. All das sind Sachen, wo man sieht, dass man nicht ganz so anonym ist im Netz, wie man sich das nur vorstellen könnte und wie es vielleicht auch wünschenswert wäre. Wer möchte halt schon, dass er aufgrund seines Ortes anders behandelt wird als andere im Netz, wo doch jeder gleich sein soll zum Beispiel? Oder wer möchte halt, dass ihm Daten verschwiegen werden? Und Zensur bedeutet halt auch immer, dass die Demokratie eingeschränkt wird. Und das ist ja schließlich wenigstens hier in Deutschland unser Grundrecht. Und wir reden jetzt auch drüber, wie man das erreichen kann. Ne? Ja, also im IRC kommen halt auch Meinungen, die sagen, ja, wenn man zum Beispiel eine feste IP hat, heißt das noch nicht gleich, dass man der gläserne Bürger ist. So war es auch nicht gemeint. Die Sache ist einfach, wenn man eine feste IP hat und einen Server regelmäßig von dort aus Connects bekommt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass hinter dieser IP ein oder mehrere Personen leben, die regelmäßig auf die Seite zugreifen. Und das reicht ja schon für gewisse Profile, die angelegt werden könnten. So. Jo, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die Möglichkeiten, ein bisschen mehr Anonymität ins Internet zu bringen oder über seinen Anschluss zu legen, wie man sich ein bisschen freier im Netz bewegen kann, und fangen da erstmal mit so bekannt gewordenen Klassikern an wie diesen Anonymizern.
Ja, das habe ich schon oft gehört, dass das den gibt, wenn du ins Internet möchtest und keine Spuren hinterlassen, auf irgendwelche Seiten surfen, dann surf einfach über diese Seite. Und keiner kann dich mehr zurückverfolgen. Ja. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Wie funktioniert das?
Das ist einfach, stell dir vor, das ist eine Seite wie zum Beispiel Google. Die sieht ähnlich aufgebaut aus. Da hast du eine Adresszeile, unten so eine Textbox quasi, wo du eine Webadresse eintippen kannst. Und darunter so ein Button, wo drauf steht, jetzt mach mich anonym. Und du tippst halt die Adresse beispielsweise, du möchtest auf google.de gehen und tippst dann auf mach mich anonym. Dann holt sich der Webserver, wo der Anonymizer drauf liegt, holt sich quasi die Daten von Google und liefert sie dir aus. So bekommt Google quasi nur die IP des Anonymizers und du bekommst halt die Daten direkt von diesem Anonymizer. Und die aktuellen Anonymizer machen es normalerweise auch alle so, dass sie sich dann quasi in so ein Frame oben setzen und da bleiben und halt quasi die Links anpassen, so dass du halt weiterklicken kannst und weiterhin über diesen Anonymizer surfst.
Wobei man darauf vertrauen sollte, dass diese Anonymizer,
ein doofes Wort, ne? Ja. Habe ich auch gerade schon schwer getan.
Wirklich dich anonym lässt und nicht irgendwelche Zugangsdaten speichert oder sowas oder ähnliches
beispielsweise
macht.
Beispielsweise, ja. Genau,
das ist eine reine Vertrauenssache, finde ich.
Ja, genau, das ist auch eigentlich die Sache. Wenn man sagt, ich bin anonym, dann ist halt immer die Frage, wem gegenüber bin ich anonym? Wenn ich zum Beispiel auf irgendeine Webseite surf, dann bin ich dem Webseitenprovider gegenüber nicht anonym. Wenn ich über so einen Anonymizer surfe, bin ich dem Betreiber der Webseite gegenüber anonym, aber nicht dem Betreiber des Anonymizers. Der hat da nämlich meine ganzen Daten. Der kann sogar die Verbindungsdaten auch mitlesen, mitschneiden, und der ist vielleicht gar nicht, also wenn es zum Beispiel um Zugangsdaten geht, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Provider selber, also der Webseitenprovider, wo ich halt diese Zugangsdaten angebe, die Daten vielleicht selber hat oder gar nicht braucht. Aber dieser Proxy, der könnte halt, oder dieser Anonymizer könnte halt damit schon einiges anfangen. Beispielsweise einer gibt seine Kontodaten irgendwo an, etc.
Weißt du, wie das aussieht, wenn er Daten rausgeben muss, wenn er zum Beispiel in Deutschland liegt oder so? Da gibt es ja dieses kleine Telekommunikationsgesetz.
Ja, die rechtliche Lage, da wage ich mich lieber nicht aufs Glatteis, weil ich bin kein Anwalt, und bevor man da Mist im Radio erzählt, ich weiß nur, dass das allgemein Daten herausgeben von irgendwelchen Proxys ein sehr heikles Thema ist. Aber weltweit, auch in den USA zum Beispiel.
Na, wenn da jemand mehr drüber weiß, kann er ja im Studio anrufen.
Ja, wir würden sehr über so eine Meinung freuen.
Würde uns wirklich interessieren. Das ist die 0731 9386 299. Und ihr könnt auch in den Chat kommen. Ich wiederhole nochmal. Ihr findet alles auf unserer Homepage. Das ist die www.devradio.de. devradio.de. Und genau.
Ja. Ja, können wir ein bisschen weiter erzählen. Es gibt auch noch so ein bisschen hackerische Tricks. Beispielsweise video.google.com filtert wohl ein paar Videos für Europäer, soweit ich das mitbekommen habe. Und da gibt es zum Beispiel den einfachen Trick, sich die video.google.com durch den Google Cache anzeigen zu lassen. Dann holt nämlich Google selber aus seinem eigenen Cache die Adresse. Google selber sitzt natürlich in den USA und liefert dir daher dann prompt die Daten, die eigentlich nicht für dich bestimmt sind, sondern nur für die lieben US-Bürger. Das ist auch quasi eine Art von Anonymizer in dem Fall.
Ja, solche Sachen sind mir das neulich auch schon passiert. Da habe ich auch irgendwelche Papers gesucht und dann bin ich dann auf einem interessant klingenden Link gelandet, der meinte, ich komme aus einem Netz, wo ich die Daten nicht haben darf. Und dann war es auch einfach, das dann über den Google Cache zu kriegen. Ja. Da hat dann alles schön fleißig ausgespuckt. Und es gibt eigentlich relativ viele Sachen. Also ich habe schon öfter gehört, dass es irgendwelche Foren gibt oder so, die hier dann an irgendeiner Stelle gesperrt sind und die man dann nur über irgendeinen Proxy sonst wo erreichen kann. Wobei die jetzt ja nicht unbedingt so anonym sind.
Nee, aber ja. Es geht halt einfach darum, dass man quasi seine Herkunft dem Webprovider, der halt das prüft, gegenüber verschleiert, indem man sich quasi als Google ausgibt. Und so kommt man halt wieder an die Daten ran. Also das ist natürlich halt nur ein kleiner Trick oder so und ist halt natürlich nicht für den täglichen Gebrauch nutzbar, aber auf jeden Fall ist es eine Methode, um vielleicht mal an solche Daten dran zu kommen. Ja, ich würde sagen.
So, jetzt spielen wir noch ein bisschen Lied, Musik und dann werden wir ein bisschen weiterreden.
Die Musik ist übrigens wieder von Mayon Music, also schaut da mal rein, das ist eine echt geile Seite mit vielen sehr geilen Interpreten, wo ich bei einigen absolut nicht verstehe, warum die keinen Vertrag mit der GEMA oder so haben, wobei ich wirklich glücklich darüber bin.
Los geht's. About myself. Why you raise hopes?
So, da sind wir wieder bei Def Radio.
Ich hoffe, euch gefällt die Musik übrigens. myonmusic.de, schaut mal rein.
Ich find's klasse.
Sehr nett, ja. Anonymen Netz, Möglichkeiten, wie man das hinkriegen könnte. Gerade eben hatten wir den
Anonymizer.
Dankeschön. Und anderes nettes Konzept ist Freenet.
Ja,
Stichwort
Freenet. Das ist eins der größeren Projekte, die so unter diesem Label im Internet kursieren. Das Freenet ist eins der älteren Projekte von dieser Art. Das ist geboren worden in einer Abhandlung, die Ian Clark damals an der Uni Edinburgh geschrieben hat. Und die hat halt quasi dieses Konzept beschrieben, aber halt alles theoretisch, ohne irgendwelche praktischen Codeschnipsel oder so dazu, sondern halt einfach nur die Theorie eines anonymen Netzes aufgezogen. Und da geht's halt darum, nicht, dass man anonym, wie zum Beispiel bei einem Anonymizer irgendwie anonym, irgendwelche Daten aus dem Internet abfragt, sondern es gründet quasi ein eigenes Netzwerk im Internet und in diesem Netzwerk läuft alles anonym. Das heißt, man kommt halt nicht über Freenet an Google zum Beispiel heran, sondern man surft halt auf anderen Free Sites, so heißen die. Gründet also quasi ein eigenes kleines Virtual Private Network, VPN. Und dort kann man zum Beispiel seine Daten hochladen, dort kann man Blog schreiben, dort ist man halt quasi anonym in seinem kleinen abgesteckten Bereich. Und das hatte dann irgendwann im Anfang März kam so die erste Version raus. Die hatte dann angefangen mit ein paar wenigen Kumpels in Java zu implementieren, seine Idee. Und so Anfang März war dann halt die erste Beta fertig. Und das hat unglaublich viel Publicity auf sich gezogen. Also laut Searside Sightseer. Laut Sightseer war das diese Abhandlung von Ian Clark das meistzitierteste Dokument, wissenschaftliche Dokument im Jahre 2000. Also scheint wohl wirklich schon ziemlich bekannt geworden zu sein. Und dann hat er halt angefangen im März 2000 mit diesen Release-Zyklen. Und dann wurde auch mit der Zeit, als sich das weiterentwickelte, wurde das gemeinnützige Projekt The Freenet Project Inc. gegründet und im September 2002 wurde auch ein Vollzeitprogrammierer eingestellt, der Matthew Toesland, genannt Todd, der halt nur bezahlt wird durch Spendengelder und irgendwelche finanziellen Zuwendungen, die sie bekommen durch irgendwelche Ablegerprodukte von ihrem Netzwerk. Und so haben die halt schon mal einen Programmierer, der wirklich hauptberuflich daran arbeitet, um halt so ein bisschen wenigstens Entwicklung zu garantieren. Und so entwickelt sich halt das Netz immer weiter. Einer der großen Nachteile ist halt einfach, dass man von da aus nicht in andere Netze, also ins normale Netz auf normalem Wege kommt, sondern es ist halt einfach ein abgeschlossenes Netz, in dem halt die Anonymität garantiert wird und in der man halt seine Daten hochladen kann oder sich ansehen kann. Und aufgrund dieser Tatsache sieht das Netz auch ein bisschen anders aus als das Internet, was wir so kennen. Sprich, dort hat man nicht einfach einen Webspace, wo man sagt, so, jetzt lade ich unter der Adresse meine Daten hoch, sondern es gibt ein Programm, das heißt Frost, was die Daten hochlädt und man lädt die Daten zusammen mit einem Key hoch. Dieser Key ist quasi wie eine Art Google-Key in Anführungszeichen, also ein Keyword, und mit dem diese Datei assoziiert wird. Und wenn man sie hochlädt, hat man überhaupt keine Ahnung, wo es im Endeffekt landet. Jeder, der bei Freenet mitmacht, shared halt einen gewissen Teil seiner Festplatte und seiner Bandbreite. Und auf diesem Teil können halt wirklich dann diese Daten abgelegt werden, aber sie werden halt quasi vom System selber verteilt. Also da sitzt halt niemand bei, der sagt, so, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, sondern das macht halt das System selbstständig. Und aufgrund dieser Tatsache ist es halt nicht möglich, einfach mal so zu bestimmen, dass man seine Daten da hochlädt oder dass man irgendwelche Daten von dort runterlädt. Man gibt halt den Key an und der kommt dann halt quasi, kommt halt auf seine Datei, die er hat und lädt sie dir quasi runter. Aber man kann halt nicht sehen, was irgendwie gerade auf seinem Gig gespeichert wird oder so, was man halt shared. Und so versucht man halt quasi ein privates, anonymes Netzwerk aufzuziehen. Das Privat kommt besonders daher, weil das jetzt seit Version 0.7 zu einem Darknet umformuliert wurde. ein Darknet. Es klingt richtig cool und das hat nichts, wie Mev vermutete, mit einem Darkroom zu tun, sondern ein Darknet ist ein Netz, das funktioniert so ähnlich wie bei Google Mail, wo halt man selber nur teilnehmen kann, wenn man wirklich von einem Mitglied eingeladen wurde. Und dieses Konzept hat ein Clark damals auf der DEFCON vorgestellt. Für die, die DEFCON nicht kennen, das ist, soweit ich weiß, der größte Hackertreff. Das ist halt in der Art vom Chaos-Kongress in Berlin, nur halt noch ein bisschen größer, läuft immer in Las Vegas in irgendwelchen Hotel-Casinos und ist wohl riesig groß. Also die sind jetzt auch gerade bei Kongress Nummer 19 oder so, also noch nicht ganz so weit wie die vom CCC. Aber ich glaube, das ist größer, weil es halt auch wirklich auf international ausgelegt ist. Und Las Vegas ist natürlich auch noch eine imposante Stätte, um sowas zu machen. Und da hat er das auch wieder vorgestellt. Und da stellt ja auch nicht mal jeder einfach mal sowas vor, sondern da muss man halt schon ein Thema haben, was ansprechend ist, um da mal so kurz einen Vortrag zu machen. Und das ist wohl auch sehr oft zitiert worden, hat Erwähnung auf Slashdot gefunden und in der New York Times. Und das zeigt schon, dass dieses Projekt durchaus ernst genommen wird. Also es ist halt nicht irgend so ein Projekt, was irgendwie ein paar Kids aufgezogen haben, was im Endeffekt aber keinen interessiert, sondern es ist wirklich eine ernstzunehmende Sache. Ernstzunehmen klingt so bedrohlich eigentlich, aber viele Regierungen sehen es als bedrohlich an, wenn sie halt nicht mehr die Macht haben, mitzulesen und zu gucken, was wer bei denen im Internet wirklich macht. Und daher ist das halt schon ein Projekt, was mich natürlich sehr interessiert.
Es könnte ja sein, dass irgendwelche subversiven oder kriminellen Kräfte und Gestalten sich darum tummeln und den Weltuntergang versuchen zu manifestieren.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Eine Frage, also eins habe ich mich gefragt, das war mir nicht so ganz klar und da kam auch schon mal ein bisschen im Chat was. Hat dieses Freenet was mit freenet.de zu tun?
Nö, hat rein gar nichts damit zu tun. Es ist halt ein sehr werbewirksamer Name, aber mehr auch nicht. Also im Internet wird, wenn man es, glaube ich, genau liest, heißt es auch nicht Freenet, sondern The Freenet Project. Und das soll vielleicht auch einen Unterschied zu freenet.de machen. Also wenn man bei Wikipedia Freenet eintippt, dann bekommt man halt auch freenet.de, den Provider und Freenet Project. Also es sind halt schon zwei verschiedene Sachen. Also es ist leider nicht so, dass wenn man eine Internetleitung beim Provider freenet.de hat, dass man dann nur noch in das VPN von Freenet eingespeist wird oder so. So, Probleme sind, müssen wir aber erstmal auch sehen, weil es, die ganze Welt ist natürlich nicht so prickelnd, wie sie vielleicht scheinen mag. Ein Problem mag zum Beispiel sein, dass aufgrund dieser neuartigen, andersartigen Verwaltung von Daten, also nicht irgendwelche festen Ordner, wo Daten reingespeichert werden, sondern dieses mit Keys verbinden und dieses zugänglich machen. Das Problem bei sowas ist halt auch immer die Geschwindigkeit. Wenn man halt über Proxys geht, dann besonders wenn es private Proxys sind, die vielleicht irgendwelche Leute mit ihrem, es gibt dann halt immer Spaßvögel, die sich dann da mitten reinhängen und mit dem 56K-Modem dann versuchen, irgendwelche Bottlenecks zu erzeugen. Das Problem ist, wenn man halt über so einen Daten lädt, dann dauert es halt so seine Zeit. Die sind nun mal nicht schnell und besonders wenn viele Leute versuchen, Daten in so einem Netz zu saugen und vielleicht nicht viel Bandbreite selber anbieten. Was besonders zum Beispiel das Problem ist bei diesen asynchronen ganzen DSL-Leitungen.
Das ist ja meistens so, dass man irgendwie zig Kilobit, tausende von Kilobit als Download-Stream hat, aber dann immer nur, je nach Anschluss kann man noch einstellen, wenige hundert zum Upload.
Richtig. Also
ich habe zum Beispiel auch eine 1024er klingt, fand ich super schnell, dann habe ich auch erst feststellen müssen, dass er nur 128 up hat und das ist beim Download doppelt so schnell wie ISDN oder so. Also es kriegt schon ziemlich und wenn ich mir vorstelle, dass dann auch die Downloadrate bei mir so groß ist, weil der andere nicht mehr hergibt, dann ist das schon ein bisschen frustriert.
Ja, und die Sache ist einfach, wenn man halt mit solchen Rechnern ein Netz aufbaut, dann ist natürlich Bandbreite relativ gering. Jeder kann quasi ein Node aufmachen und wird halt dementsprechend ins Netzwerk integriert. Und die Ansprüche von Freenet sind schon relativ niedrig. Also die sagen, für so eine permanente Leitung reicht halt schon ein DSL-Anschluss. Die sind also froh, wenn sie ihre 16 Kilobyte abhaben oder so. Und wenn wir ein solches System haben, was so auf Bandbreite angewiesen ist, dann muss auch selektiv gearbeitet werden. Und die Selektion sieht halt so aus, dass versucht wird, dass Dateien, die sehr populär sind, werden auf dickere Server verschoben, also dass sie besser geliefert werden können. und Dateien, die weniger interessant sind, die wandern so in der Hierarchie immer weiter runter auf immer interessantere Server. Was halt auch zur Folge hat, wenn irgendeine Datei lang genug sehr, sehr unpopulär ist, verschwindet sie einfach aus dem Freenet. Sie wird halt irgendwann aus dem Cache gelöscht und dann war es das mit der Datei. Das ist halt auch oft ein Kritikpunkt, weil wenn ich eine Datei im Internet hochlade, dann gehe ich auch davon aus, dass sie so lange da bleibt, bis ich sie lösche. In der Regel. Natürlich gibt es jetzt irgendwelche Hardliner, die sagen, nee, irgendwann ist jede Festplatte kaputt oder irgendwann gehen die Provider offline oder so. Das ist natürlich schon der Fall, aber es gibt halt einfach einen Unterschied, wenn man sieht, ob jemand wenigstens Anstrengungen unternimmt, irgendwie die Dateien drin zu halten oder ob sie einfach in natürlichen Evolution quasi aus dem Netz herauswandern, wie es bei Freenet ist. Also das ist oft ein Kritikpunkt bei Freenet. Und häufig wird auch gesagt, dass da, also das Problem ist, dass zum Beispiel, wenn man halt ohne weiteren Hop Daten liest, dann ist es zum Beispiel von der Verschlüsselung und von der Anonymität halt natürlich nicht so prickelnd, weil wenn man halt die Daten direkt liest von dem nächsten Proxy, weiß immer noch der Proxy im VPN, dass das der und der war, wenn es halt nicht über irgendwelche Hops geht.
Zu dieser langsamen Geschwindigkeit von diesen Netzen kam gerade im Chat von Florolf, ein sehr scharfsinniger Gedanke, den man unbedingt erwähnen sollte, und zwar wäre es eigentlich gar nicht so langsam, aber das Ganze ist eine Verschwörung, nämlich von denjenigen, die diese ADSL-Leitungen zur Verfügung stellen, die haben extra so einen geringen Upstream gemacht, damit solche Netze nicht überleben können. Also da könnte durchaus was dran sein.
Wir stellen es zur Diskussion und wer dazu was zu sagen hat, soll bei uns im Studio anrufen.
Oder in den Chat kommen. Die nötigen Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage.
DevRadio.de.
Richtig. Oder falls ihr kein Internet habt und trotzdem über das Internet reden wollt, dann ruft uns auch an im Studio. Das ist die 0731, die Ulmer Vorwahl, und die 93862299. Ich wiederhole nochmal, vielleicht hattet ihr inzwischen Zeit, einen Stift zu holen. Die 93862299. Genau.
Und das Hauptziel von solchen Projekten ist ja, eine freie Kommunikation zu ermöglichen. Im Sinne, dass sie zensurlos ist, dass sich niemand Gedanken machen muss darüber, dass es vielleicht irgendwelche Restriktionen gibt, weil gerade diese Person das gesagt hat, also wirklich Meinungsfreiheit. Man sieht ja, wie essentiell das ist, wenn man überlegt, zum Beispiel bei Bundestagswahlen, zu den wichtigen Punkten einer Bundestagswahl gehört ja auch die anonyme Wahl. Sprich, man legt sein Zettelchen da rein und niemand weiß, wer was gewählt hat. Und das ist natürlich schon eine ziemlich wichtige Sache. Dass wirklich, man braucht keine Angst haben wie im Dritten Reich oder so, dass man den Falschen wählt und dann abgeknallt wird oder so. Sondern es ist wirklich so, dass man frei wählt und daher soll ist natürlich die freie Kommunikation und freie Entscheidungen, Anonymität ist halt einfach ein wichtiger Teil der Demokratie. Wenn der Informationsfluss nicht frei ist, sondern zensiert wird, dann funktioniert Demokratie einfach nicht. Und daher sind solche Projekte immer darauf aus, die freie Kommunikation zu gewährleisten. Freenet macht ja schon ein bisschen mehr. Sie bieten ja auch freie Downloads an quasi, um halt irgendwelche Dateien zu traden zum Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt legal ist. Das wäre auch eine der Anwendungsmöglichkeiten. Wobei wir nachher auch noch dazu kommen, wenn die Zeit reicht. Wir sind ja leider ein bisschen spät im Studio heute gewesen. Die negativen Auswirkungen der Anonymität, gibt es da welche? Inwiefern? Aber wir versuchen jetzt erstmal den Übergang zu unserem nächsten Projekt zu bekommen. Das ist das ist bekannt geworden als IIP-Projekt. Das ist das Invisible IRC-Projekt, was auf einen Mangel, wie die Leute sagen, des IRC-Projekt, also des IRCs hinweisen soll. Da macht man einfach einen /whois, irgendein Username, und schon hat man quasi die IP von dem Rechner, der quasi eingeloggt ist im IRC. Unabhängig davon, ob man jetzt über irgendeinen Proxy geht oder ähnliches. Und dieses IRC-Projekt macht es halt einfach so, das ist halt quasi ein eigener Server, der halt als Hostname dann einfach nur anon.ip oder sowas anzeigt. Und das ist halt bei allen Usern einfach gleich. So, dass es da keine Probleme mehr gibt, dass man die IP des anderen sehen könnte, beispielsweise oder so. Ob das jetzt ein so gelungener Patch ist oder so wichtig für die Menschheit, ist halt diskussionswürdig. Aber es zeigt auf jeden Fall den Willen zur freien Kommunikation, dass Leute sich nicht überwachen lassen wollen. der bietet auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Zum Beispiel bietet der auch eine 128-Bit-Verschlüsselung zwischen verschiedenen Nodes dieses IIP-Server-Packs. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eher ein kleineres Projekt im Gegensatz zum Beispiel zu Freenet oder so, die fast eigene Protokolle entwickeln.
Der Datentransfer, wenn man solche Module hat, läuft nicht über ERC, sondern dann Point-to-Point von Clients, nehme ich an. Da dürfte dann die Anonymität wieder fallen in dem Fall. Das heißt, es ist eigentlich nur so,
ja,
das also Chatten selbst, nicht
richtig,
dann Dateiaustausch.
Ja. Ja, da gab es zum Beispiel auch vom CCC gab es da auch mal ein Projekt, wo ein SSL-verschlüsselter mit SSL-verschlüsselten Kommunikation in Servern gab. Also im IRC-Servern gab. Silk hieß das, glaube ich, oder so ähnlich. Ich glaube, das war von CCC. Aber da kann sich vielleicht noch jemand bei uns hier melden und mich verbessern, alles richtig stellen, falls ich einen Fehler machen sollte. So,
gut.
Machen wir noch ein bisschen Musik.
Ja, ein bisschen Musik wäre nicht schlecht. Wir haben schon eine Viertelstunde geredet. Wir haben zwar heute nicht so viel Zeit, komischerweise.
Komischerweise.
Aber
wir haben so schöne Musik.
Eben, die sollten wir noch einsetzen.
Das Lied wäre jetzt mal ganz cool.
Haha. Muss ich erstmal die Playlist abzählen? Nee, ich habe schon eins reingetan.
Ah gut, okay, aber dann zähle ich danach, kommt dann und sofort das Lied, weil das müsst ihr mal hören, das finde ich total geil. Hört einfach rein die Playlist, die werden wir nachher auch auf unsere Sendungsbeschreibung reinhauen, damit ihr euch die Lieder anhören könnt. Und falls ihr sagt, ey, das war das geilste Lied, was ich in den letzten Wochen gehört habe, das muss ich unbedingt haben, dann schaut einfach rein und da findet ihr dann die Namen und könnt sie bei Mayon Music runterladen.
Mit ein bisschen Glück auf den Download-Link. Tschüss. Bis in 5 Minuten. Ha, ist er noch gleich aus. Hehe.
And I don't want you. I'll make you smile. My hands made you wild. My kisses ran over your body at night. My jokes made you laugh. My tears made you sad. I could see you shine in your eyes when we met. Reckless time, crept inside, did a crime. Whoa, now I'm walking the streets alone on the field. You left behind when you told me you don't wanna have my love anymore. I reached for a cure to bring out the truth, and it's axles and war. That's my heart from the start. Like a shark, you ripped it in two. Like a fool, I'll let you do. Yeah, 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 yeah. Wild. My kisses ran over your body at night. My tears made you sad. My jokes made you laugh. I could see a shine in your eyes when we met. Reckless time, crept inside, did a crime. Whoa, now I'm walking the streets alone on the field of pain.
Das hat einen schönen Abschluss kaputt gemacht. Unglaublich, war aber ein geiles Lied, fand ich. Doc fand es auch. Nur ja. Mev nicht, nur Mev nicht. Der meint, das sei so eine alltägliche Stimme und die kennt er schon.
Nein, so eine Grunge-Buffy-Band. Buffy. Ja, Buffy, die Serie. Da spielen auch immer so Bands.
Und die singen auch so? Die
klingen alle so, ich ja.
Muss mal Buffy gucken.
Naja, auf jeden Fall. Wo sind wir? Death Radio, genau. Ja. Und wo waren wir? Bei anonymen Netz.
Ja, ich habe auch noch ein schönes Zitat gefunden, was ich jetzt mal so, also inhaltlich besagen, ist das Zitat ist von einem von der EFF, dieser Electronic Frontier Foundation. Das sind die, die auch lange, also die auch ein Jahr lang, glaube ich, zum Beispiel Tor gesponsert haben, die hosten Tor immer noch, also tor.eff.org. Und dieser Typ Mike Godwin sagte, dass er sich viele Sorgen um sein Kind und das Internet machen würde, obwohl das Kind noch viel zu jung ist, um sich im Internet einzuloggen. Seine Befürchtung ist nämlich, dass sein Kind in 10 bis 15 Jahren zu ihm hinkommt und sagt, Daddy, wo warst du eigentlich, als sie die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit aus dem Internet rausgenommen haben? Und das klingt ja schon ziemlich hart, so wenn er es so formuliert. Also der will damit ja wirklich sagen, dass wir uns aufrichten müssen dagegen, dass wir ja wirklich Freiheit bewahren sollten. Nein, also im Chat wurde gefragt, Dotwin? Nein, nicht Dotwin. Dotwin waren diese coolen Dinger, die es mal bei Pro7 gab, die man über den Monitor hängen musste. Nein, so hieß er nicht. Hieß noch Dotwin, oder?
Ich kenne nur .com und .net, aber .win kenne ich nicht.
Das waren diese roten Knubbel, die bei Pro7 oben in der Ecke erschienen. Da musste man auf den Monitor, auf den Fernseher kleben und dann wurden die so freigeschaltet und dann konnte man so Kram gewinnen.
Ich frage mich, wie das funktioniert hat.
Ich weiß nicht. Könnte man mal eine Sendung drüber machen.
Also wenn jemand weiß, wie die Dinger hießen, machen wir vielleicht mal eine Sendung über diese Dotwins.
Also ich glaube, sie hießen Dotwins, aber der Mann hieß Godwin, also mit G, so wie genital. Okay, gut.
Hättest du auch so wie Gnu sagen können oder so. Das hätte viel besser in die Sendung gepasst. Wegen dir müssen wir das wieder rausschneiden oder durch den Piepel setzen.
Okay.
So dumm, dass hier live ist. Jetzt im Augenblick zumindest.
Ja, okay. Gut, machen wir weiter. Das nächste interessante Projekt ist I2P. Das ist halt von der Namensgebung her an IIP angelehnt, wie man schnell merkt. Und das wurde auch von vielen der Programmierer aus der IIP und Freenet Community gemacht. Die haben sich halt dann zusammengesetzt und haben auch ein kleines anonymes VPN aufgezogen, was aber quasi ein normales Internet bietet, aber wirklich auch nur anonym innerhalb dieses Netzes ist. Es hat auch keine ausgehenden Proxys, wie zum Beispiel Tor. Ich rede viel über Tor, Tor kommt nachher auch noch. Also das ist für mich das interessanteste und vielversprechendste Projekt, aber ich will auch noch nicht abschweifen. Aber nach Angaben der Programmierer ist I2P selber noch nicht sicher genug, als dass man es wirklich produktiv verwenden sollte. Also wenn ihr euch überlegt, den bösen revolutionären Artikel, den ihr gerade geschrieben habt, im Internet zu veröffentlichen und Angst habt vor irgendwelchen Restriktionen, macht es noch nicht über I2P. Es ist scheinbar noch nicht sicher genug, sagen jedenfalls die Leute von I2P selber. Gut, das nächste Projekt ist, den kennen auch sehr viele, besonders weil es halt auch ein deutsches Projekt ist. Das ist der JAP. Früher der Java Anon Proxy, aber den durften die nicht mehr so nennen, weil es irgendwie einen Rechtsstreit mit Java, also mit Sun gab, wegen des Markennamens in einem Projekt und hin und her. Und es ist ja eigentlich eine ziemlich blöde Angelegenheit, sich über sowas aufzuregen, aber wenn sie wollen, sollen sie es tun. Ist es jetzt auf jeden Fall einfach JAP offiziell. Das ist ein Projekt, das wurde gegründet von der Uni Dresden und zusammen mit der Uni Regensburg und dem Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Also schon einige bekannte Namen hier, Uni Dresden, Uni Regensburg, Landeszentrum für Datenschutz. Und die haben halt auch ein Proxy-System aufgesetzt, aber die haben halt einen wirklich großen Schlag bekommen, weil bekannt geworden ist, dass die, da war halt so eine rechtliche Sache, die sollten halt eine Hintertür einbauen, aber das war rechtlich noch gar nicht durch und die haben es halt einfach mal fröhlich eingebaut, ohne irgendwelche Rechtsurteile wirklich abzuwarten, zu durchkämpfen und weil es halt auch Open Source war, ist es natürlich auch irgendwie schnell aufgefallen. Und es wurde nachher entschieden, dass das illegal war, also dass die Forderung illegal war, quasi diese Hintertür einzubauen. Also sie mussten es nicht tun. Sie haben die dann auch rausgenommen, aber da wurden halt auch schon Daten aufgenommen. Und das ist natürlich eine Sache, die dann den Aktivisten, die das benutzen wollen, natürlich ziemlich übel aufliegt. Also ich meine, wenn ich einen Anonymizer benutze, dann ist das ja auch eine Sache, wo ich vertrauen will, dass die halt keinen Mist da bauen und mal eine Hintertür einbauen.
Wie man vorhin schon gesagt hat, muss zu dem Zeug halt Vertrauen haben. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Vertrauen noch immer so eine gute Sache ist. Also lieber ist es mir, wenn man sich auf niemanden verlassen muss und kein Vertrauen braucht und es möglichst so funktioniert.
IAC hat Zeitnot gesagt, er hat auf Anfragen im CCC-Umfeld mal einen Artikel zum Dotwin verfasst, wie der so funktioniert. Die Adresse können wir vielleicht mal in den Sendungsplan nehmen. Das ist ja vielleicht ganz interessant, damit sich die Arbeit lohnt. Ja. Gut, aber es hieß Dotwin, wir lagen richtig.
Ich dachte jetzt Godwin.
Nein, Godwin hieß der Typ, der das Zitat gemacht hat.
Ach so, ah, Meth. Gut, dann ja, wir kommen wir endlich zum Tor.
Ja, können wir machen.
Doch.
Machen wir jetzt, sprechen wir jetzt mal über Tor. Tor ist das für mich interessanteste Projekt, wie ich schon sagte. Das wurde 2002 begonnen durch, oh Gott, von irgendjemandem, dessen Namen ich gar nicht aussprechen kann, Matej. Pfaff. Okay, seltsamer Name.
Vielleicht auch Pfeiffer.
Pfeiffer, ja, könnte auch sein, aber.
Du kannst es doch buchstabieren.
Nee, das ist mir zu viel Arbeit. Also an der Uni Cambridge war der. Cambridge kann ich nämlich aussprechen, aber mache ich das lieber so. Der hat das Projekt angefangen. Wurde auch zwischendurch immer wieder groß supported vom Naval Research Lab oder Free Haven, glaube ich. Und vom Ende 2004 bis Ende 2005, wie ich schon sagte, von der EFF, dieser Electronic Frontier Foundation, gesponsert und gehostet. Geschätzt wird laut Wikipedia jedenfalls, dass da immer circa 50.000 Leute dran arbeiten in diesem Netz. Das Problem ist, oder was heißt Problem? Es ist halt anonym, daher weiß man halt nicht wirklich, wie viele Leute gerade drin sind. Und kann halt nicht wirklich sagen, wie viele Leute irgendwelche Informationen abrufen, weil dann wäre es ja kontraproduktiv, wenn man das könnte. Die Vorgehensweise ist dort ein wenig anders als bei den anderen Projekten. Dort gibt es sogenannte Directory Listings, Directory Server. Man connectet zu einem dieser Server und verlangt einfach erstmal eine Serverliste. Das ist eine Liste von bekannten Knotenpunkten, sogenannte Entry Server heißen die, weil das sind die Server, zu denen man sich ins Tor-Netzwerk verbindet, ins Tor-Netzwerk verbindet. Und wenn man jetzt diese Server hat, dann sucht sich der Tor-Client, kann sich selber quasi eine Route, ein Circuit, wird es genannt, zusammenbasteln und sagen, ich möchte bitte über den Server online gehen. Und dann wird halt durch dieses Netzwerk quasi diese Route gebaut. Das hat auch einen Fachbegriff, wenn man mehrere Proxys ineinander durcheinander routet oder untereinander routet. Das ist die sogenannte Onion Routing. Tor steht nämlich auch für The Onion Routing oder the, also da gibt es mehrere Interpretationen. Manche versuchen das auch wieder. Wie hießen diese Akronyme nochmal? Diese Akronyme, wo einer der Buchstaben für das Akronym selber wieder steht. Die sind ja sehr bekannt, diese rekursiven Akronyme.
Sowas ja, ich hab's auch so genannt. Das hatten wir in der letzten Sendung auch schon.
Sowas wie Wine zum Beispiel. Wine
oder GNU.
Ja, genau.
Oder MEV.
MEV, wofür steht MEV?
Sag ich nicht.
Oh, jetzt wird's intim. jedenfalls führen auch einige Leute das wieder auf Tor Onion Router zurück. Also da gibt's halt immer, gibt's halt auch mehrere Interpretationen von. Aber eigentlich ist ja auch egal, wofür das genau steht. Es ist halt einfach ein Onion Routing Netzwerk. Und so hat man halt diese verschachtelten Proxys. Und der Vorteil dabei ist, dass die Daten in diesem Tor-Netzwerk verschlüsselt werden. Man kann sich das vorstellen wie bei PGP, dass man halt quasi einen Schlüssel von diesem Server hat. Und wenn man sagt, ich will jetzt über drei Server zum Beispiel routen, dann macht man das folgendermaßen. Erstmal verschlüsselt man den Text mit dem Public Key vom letzten Hop. Dann verschlüsselt man den verschlüsselten Text mit dem Public Key vom vorletzten Hop. Und dann verschlüsselt man das mit dem Public Key vom ersten Hop. Und sendet das quasi an den ersten Hop. Und der erste Hop entschlüsselt das und gibt es dann weiter an den zweiten. Der zweite entschlüsselt das, gibt es weiter an den dritten. Und der dritte ist dann quasi der Exit-Server. Da gibt es auch spezielle. Man kann quasi so Policies festlegen, wer ein Entry-Server sein möchte, wer ein Proxy-Server sein möchte oder wer einfach nur mittendrin sein möchte. Und der entschlüsselt das quasi, hat dann mehr oder weniger den Plaintext, wenn man die Verbindung nicht selber nochmal verschlüsselt hat und leitet die dann quasi raus aus dem Netz auf den jeweiligen Server, den man ansprechen möchte. Und dieses Verfahren bringt halt einfach einen Vorteil. Dadurch, dass der Server quasi, außer es ist der Exit, immer nur verschlüsselte Daten bekommt, selbst nach seinem eigenen Entschlüsseln, weiß er gar nicht, an welcher Position er in der Route überhaupt steht. Also er kann jetzt nicht sagen, so, ich bin gerade eigentlich der Entry-Server und habe die Daten so und so und so bekommen, sondern er sieht halt einfach nur, da sind Daten, die soll ich durchrouten. Ich kann halt einmal meinen Briefumschlag quasi, es ist mehrere Briefumschläge ineinander, mehr oder weniger. Ich kann meinen Briefumschlag aufmachen, ich kann es rausholen und weiterreichen. Aber mit den Daten selber kann er nichts anfangen. Als Kritikpunkt wird natürlich dabei immer genannt, dass wirklich dann die Exit-Server die Datenpläne lesen können. Wobei man einfach bedenken muss, Tor ist halt einfach kein Verschlüsselungsnetzwerk oder irgendwas in der Art, was man sich unter diesem Begriff vorstellen könnte, sondern Tor ist ein anonymes Netzwerk. Das heißt, man sollte die Daten, die man halt rausbringt, sollte man halt wirklich auch verschlüsseln, die man über Tor schickt. Weil sonst kann halt der Exit-Server es nur einfach mitlesen. Das ist halt einfach ein Fakt. Das geht logisch aber auch gar nicht anders. Wenn man irgendwelche Daten an irgendeinen Server im Internet schicken möchte, der halt einfach keine verschlüsselten Daten versteht, also zum Beispiel kein SSL-Server beispielsweise, dann könnte der nichts mit den Daten anfangen, wenn Tor sie verschlüsseln würde. Und genau das ist halt einfach der problematische Punkt an der Sache. Und da sollte man halt immer seine Verbindung, die man über Tor aufbaut, sollte man verschlüsseln. Aber jetzt haben wir schon wieder...
Ich habe da gerade was Nettes im Chat mitgekriegt von E-Achse oder E-Ax, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Entschuldigung, falls ich dich falsch ausgesprochen habe. Und zwar zum JAP, zu diesem Java Anon Proxy, eine Nachricht oder News von 2003, ja, schon ein bisschen älter. Und zwar ist der nicht mehr ganz anonym, da Strafverfolger eben eine Schnittstelle verlangt haben, ja, mit denen man das zurückdingsen kann.
Ja, aber wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will jetzt natürlich nicht totalen Kram erzählen, aber wenn ich mich nicht irre, war das so, dass es genau diese Schnittstelle war, die einfach so verlangt wurde. Es gab aber keinen richterlichen Beschluss dazu.
Ach,
die wurde einfach mal eingebaut.
Das war die Backdoor.
Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich das Gleiche ist. Leider ist das Internet schon wieder tot und ich kann den Link nicht sehen. Es wird alles kaputt gemacht.
Mein Internet ist nicht tot, mein Internet geht super.
Ja, du hast mein Internet kaputt gemacht.
Kannst das von meinem Internet abhaben. Oh. Ja, auf jeden Fall war das genau das, was wir auch angesprochen hatten.
Ich gehe davon aus.
Okay, wollte ich nur mal einwerfen.
Ja. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik. Ich habe jetzt wieder ganz
viel Motoren predigt. Ja, was haben wir denn da? Wie heißt es denn? Egal. Ich spiele es erstmal und dann können wir gucken, von wem es war. Viel Spaß.
What was cleared by this? God, I need my time. God, I made a lot of here. Are they really friends of mine? Who are they? Someone else, but please, to me, your name. And now, you know what's a good friend. Now, you know what's a friend. You know what's a good friend. Now, you know what's a friend. Now, for a lot of friends, you meet me in this head. You bought him. Rather near to land. The one they told wasn't right. The one they said wasn't true. I don't know what I wanna do, 'cause I really felt so safe. We'll be right back. stupid? And do you feel the same? Put this question to someone else. Please show me your name. And now, you know what I can spend now. You know what I feel. You know what I can spend now. You know what I feel. You know what I can spend now. You know what I friend.
Da sind wir wieder bei Def Radio. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Wir kommen dann langsam zum Schluss. Was gibt's noch zu Tor erzählen, dem Zwiebelnetzwerk? Hast du da noch was da?
Ja, zu erzählen wäre noch interessant. Es gibt innerhalb des Tor-Netzwerks Hidden Services. Das sind Services, die man nur übers Tor-Netzwerk erreicht. Also das ist nicht nur so ein reiner Proxy-Verbund, sondern die haben halt auch so interne Services, wie beispielsweise bei Freenet oder so, dass du halt Services innerhalb des Netzwerks hast. Das sind diese sogenannten Hidden Services. Das sind so, die haben die Endung .onion, auch ganz nett. Haben halt, das Problem ist dabei, bei Tor, was man da sagen muss, ist ein großes Problem, der Tor selber bietet einen SOX-Proxy, über den man es ins Netz kann. Und wenn man zum Beispiel über einen Firefox beispielsweise anonym surfen möchte, dann setzt man sich halt einen lokalen Proxy auf, der das alles über einen SOX tunnelt. Bevorzugt angesprochen wird der Proxy Proxy, heißt der. Der Proxy Proxy, ja. Der das dann halt tunnelt. Da ist das auch kein Problem. Da wird das alles schön sauber durch SOX getunnelt und alles ist in Ordnung. Das Problem ist, bei Anwendungen, die nativ SOX benutzen, ist häufig das Problem, dass sie zum Beispiel SOX 5 oder SOX 4b verwenden. Und die bekommen halt zum Verbindungsaufbau in der Regel keine Hostnames, sondern die benutzen IPs. Das heißt, der Rechner löst selber den Hostname auf und liefert dann die IP an SOX. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem, weil das laggt halt. Da kann man halt dann zurückverfolgen aufgrund von den DNS-Abfragen und welcher Host man gegangen ist. Das ist natürlich wieder doof. Also sollte man, wenn es geht, einen SOX 4a-Proxy benutzen, weil der nimmt nur Hostnames an, da ist man auf der sicheren Seite. Da kann man, soweit ich weiß, kann man noch nicht mal eine IP angeben als zum Connect, sondern wirklich nur Hostnames. Auf jeden Fall unterstützt er es auch. Und ist halt die Problematik quasi gegessen. Also entweder halt versuchen durch einen Proxy oder ähnliches zu jagen, der macht es dann auch für einen, oder gucken, dass man einen SOX 4a benutzt. Ja, was ist noch zu Tor zu sagen? Zu Tor ist noch zu sagen, dass das Netzwerk besser wird, je mehr Leute mitmachen. Sprich, die Anonymität verbessert sich, indem mehrere Leute in diesem Netzwerk drin sind, was ganz einfach zu verstehen ist. Wenn dieses Netzwerk beispielsweise aus einer Person bestehen würde, wäre klar, dass diese Person auch derjenige ist, der aus diesem Netzwerk heraus surft. Sind aber 5 Millionen drin, dann ist die Chance quasi 1 zu 5 Millionen, dass du den richtigen User hast.
Hast du es mal ausprobiert?
Tor? Ja. Das ist sehr cool. Ich habe Tor zum Surfen probiert und dann mal irgendwie ein griechisches Google kassiert und so. Und ich habe Tor benutzt, um zu meinem Jabber-Server zu connecten. Psi supportet SOX-Server. Da habe ich dann den Tor angegeben und verbinde dann über SSL über diesen Tor quasi zu meinem Jabber-Server zum Testen. Was natürlich auch ein Problem ist, also du wechselst halt alle 10 Minuten, ist standardmäßig, wechselst du deinen Circuit, den du benutzt. Das heißt, wenn du innerhalb von 10 Minuten mehr Requests machst, läuft es über die gleiche Route. Aber das ist ja eigentlich kein Problem bei 10 Minuten. Wenn das Problem ist, so ein Circuit kann natürlich immer abbrechen, wenn einer der User offline geht. Daher achtet der Tor-Server darauf, was für einen Service du benutzt. Den identifiziert er anhand des Ports. Wenn du zum Beispiel eine Verbindung, wie ich gerade sagte, zum Jabber-Server aufbaust über 5.2.2.3 oder 5.2.2.2, je nachdem, ob es SSL ist oder nicht, dann merkt es der Tor-Service quasi und routet dich über sogenannte Stable-Nodes. Das sind halt Nodes, die normalerweise immer da sind. Das erkennt man ja auch mit der Zeit, wenn irgendwelche dicken Server irgendwo stehen und da ein Tor-Server drauf ist, ist es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich mal offline gehen.
Wie hast du das mit der Geschwindigkeit gefunden?
Ja, also man merkt halt, dass man halt nicht wirklich direkt am Netz hängt, sondern man geht halt durch die Proxys, das kann man schon merken. Ich hatte circa 20 Kilobyte down, würde ich sagen. 15 bis 20 Kilobyte, würde ich sagen. Und die Latenz leidet sehr darunter.
Wie viele Knoten sind das normalerweise?
Standardmäßig benutzt der, glaube ich, 4 Knoten, aber das kann man halt wählen. Also es läuft momentan bei Tor läuft so ein Guy Competition Wettbewerb. Das heißt, man soll halt eine schöne GUI dafür bauen.
Ach, GUI.
Ja, wie spricht man das denn so?
Ich hab Gay. GUI.
Nein, nicht Gay, kein Gay Competition. Der schönste Schwule gewinnt ein Tor-T-Shirt.
Darknet, nee. Gay Competition.
Ja, nee, also ein GUI Competition Wettbewerb. Sprich, man bastelt eine schöne GUI und sendet die zu Tor und kann damit vielleicht das Projekt revolutionieren. Und wunderschön wäre, hat mal einer von den Tor-Entwicklern auf dem Vortrag gesagt, wenn man zum Beispiel eine Weltkarte hätte, wo man halt Nodes sieht und man klickt sich seine Route einfach so zusammen. Das wäre natürlich cool, meint er. Und da hat er eigentlich recht, das wäre echt eine ziemlich geile Sache. Wie einer gerade sagte, schon auch im IRC nochmal, nur damit das niemand falsch versteht, wenn halt eine Verbindung aufgebaut ist, dann kann sich natürlich der Circuit für diese Verbindung nicht mehr ändern. Das ist logisch. Ne? Also sollte hoffentlich logisch sein. Aber für neu aufgebaute Verbindungen, die ändern nach 10 Minuten ihren Circuit.
Nochmal eine Frage. Hast du eine Ahnung, wenn du einen Tor selber laufen hast, wie viele Verbindungen da so bei dir reingehen? Wie kann man sich ja steuern und wie viele sind das so normalerweise?
Ja, das man kann halt shapen und man kann halt sagen, ich will zum Beispiel kein Exit-Server sein oder so. Aber man sieht, soweit ich weiß, sieht man nicht mal, wie viele Verbindungen da sind. Lass mich ausreden.
Okay.
Weil der Tor-Server standardmäßig einfach ein paar tausend Deskriptoren aufmacht oder tausend oder so.
Das ist ja super.
Und wenn halt was kommt, wird es halt drüber geroutet.
Ach so.
Verstehe. Also du kannst halt nicht einfach gucken, hey, ich guck mal, wie viele Deskriptoren gerade von Tor offen gehalten werden.
Also ich habe nur eine beschränkte Anzahl.
Ja, 32.000, nee, mehr sogar noch.
65, ich weiß nicht
genau. Ja, 65, glaube ich.
Ja, ein bisschen weniger. Oder ein bisschen mehr?
Ja, ist ja auch eigentlich ziemlich egal. Also man kann, es wird zum Beispiel gesagt, dass diese Virtual-Server, die sind ja momentan groß, die werden ja groß vermarktet, diese...
Aber wenn der alle meine Local-Ports quasi schon mal versucht aufzunehmen...
Der macht ja nicht alle auf.
Ich rede gerade Müll, also streich das, was ich gerade gesagt habe.
Okay.
Red weiter.
Ja,
ich denke nur laut.
Okay, also... Ja, der routet halt auf jeden Fall deinen Traffic und von der Geschwindigkeit her habe ich es als erträglich empfunden, aber ich habe halt auch keinen Tor-Server aufgemacht, sondern nur einen Tor-Client und bin halt übers Netzwerk selber reingegangen und habe mir das mal so ein bisschen alles angesehen. Und auf mich hat das einen ziemlich coolen Eindruck gemacht und seitdem gehe ich halt zu Hause nur noch über Tor in meinen Jabber rein, weil es einfach cooler ist.
Jo.
Ja, abschließend, ganz interessant ist noch die Frage, wie sieht's denn aus? Hat die Anonymität eine Kehrseite? Hat es einen Nachteil, dass es diese Anonymität gibt? Ich meine, wenn man so oberflächlich auf die Sache blickt, dann sagt man, tja, ich habe nichts zu verbergen. Aber diese Bösewichte, die da Mist machen, die könnten ja sowas dann benutzen, um ihre grauenhaften Taten zu verschleiern. Das könnte man natürlich sagen, wenn man halt so auf diese Tatsache, wenn man sich das halt so ansieht. Aber weiterdenken sollte man dann auch. Die Sache ist einfach, Leute, die bereit sind, illegale Sachen zu tun. In der Regel haben diese Leute auch schon Möglichkeiten oder ein größeres Interesse als der Normal-User, Otto-Normal-User quasi, was zu machen. Sprich, der klaut sich zum Beispiel ein Handy und geht darüber online und schmeißt das Handy danach in den Graben.
Oder den Besitzer.
Oder beide zusammen. Ja, zum Beispiel, also Leute, die illegale Sachen machen, zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mafia-Boss mit seinem AOL-Anschluss bei Tor reinsurft, um von da aus seine Anschläge auf irgendwelche Nachbarclans zu planen. Ich denke mal, die haben dann halt eh irgendwie verschlüsselte Telefonate, Satellitentelefone, weiß der Teufel was. Auf jeden Fall haben die, stecken die mehr Geld da rein als...
Klingt ziemlich nach James Bond. Im Chat kam auch gerade von... Sierra X vermutet auch schon, dass sie ihre eigenen Netze haben. So ein Criminal Internet, wo nur kriminelle Knoten miteinander verbunden sind oder so.
Also diese ganzen .box.sk-Rechner, ne? sind dann Nein. Die Gateways ins Criminal Net. Jedenfalls, diese Leute haben ein großes Interesse daran, anonym zu bleiben, wenn die Mist machen. Und diese Leute wissen auch, wie sie da rein investieren können. Die stecken Geld da rein, die stecken Mühen da rein und die stecken vielleicht andere illegale Taten da rein, um das zu erreichen. Und diese Leute, die haben halt schon eine bessere Sicherheit, als du jemals mit Tor erreichen könntest. Weil Tor ist natürlich auch kein Wundermittel, weil Tor verschlüsselt halt, was du im Netz, verwürfelt quasi, was du im Netz machst. Aber der Provider sieht zum Beispiel immer noch beispielsweise, wann du online bist. Der sieht zum Beispiel, hey, der ist von 17 bis 24 Uhr, hat er sich eingewählt. Und das die letzten 34 Monate, das ist wohl jemand, der bis 17 Uhr arbeitet oder der gerne surft oder so. Und selbst das sind ja schon Daten, die man eigentlich nicht unbedingt preisgeben müsste, finde ich. Und das muss man halt einfach bedenken. Also die Leute, die kriminelle Sachen vorhaben, ich rede jetzt bei kriminellen Sachen.
Also wir sprechen jetzt die Leute an, die kriminelle Sachen vorhaben?
Ja, nein, ich will nur auch unterscheiden. Also wenn mit kriminellen Sachen meine ich jetzt nicht irgendwelche böswilligen 13-jährigen Mädchen, die ihre Britney Spears Songs im Kasar scheren, sondern damit meine ich jetzt so fürchterlich böse Terroristen, die mit Flugzeugen irgendwo reinfliegen möchten und so.
Und wo auch nochmal ihre E-Mails checken wollen.
Um da halt abzuklären, so. Wann die sich treffen, um ins Flugzeug zu fliegen oder so. Wahrscheinlich wird unsere Sendung jetzt echt indiziert, weil wir über so böse Sachen sprechen.
Ja, es hebt gerade ein bisschen ab. Weil man kann sich immer noch persönlich treffen und dann spart man sich diese ganze elektronische Kommunikation.
Ja,
und
aber da hatten wir auch schon eine Sendung
zu, ja,
die Wände haben Ohren.
Ja, richtig. Ihr könnt euch mal reinhören über Überwachungs- und Spionagemöglichkeiten, was es da alles Lustiges gibt.
Es geht einfach nur darum, dass kriminelle Energien brauchen kein Tor. Die haben schon ihre Möglichkeiten über geklaute Telefone, über Anzapfen von fremden Leitungen, um ihre Sachen so zu koordinieren, dass sie halt... Ich meine, es gibt eine ganz lustige Sache, die einer der Torentwickler zu dem Thema gesagt hat bei einem Vortrag. Der meinte halt... warum sollte ein Mensch, der was Böses möchte, warum sollte er das kleine Tor-Netzwerk nehmen, wenn es Millionen offene Windows-Rechner im Netz gibt?
Vielleicht, weil es einfach halt zu benutzen ist?
Ach, ich weiß nicht. Also, so wie er es dargestellt hat, ist es bei Windows-Rechnern nicht schwieriger.
Du hast deinen Link rausgesucht zu der Abwägung von diesen Vor- und Nachteilen.
Ja, die kommen jetzt gleich alle noch auf die Seite. Also ich werde jetzt gleich noch, bevor ich mich hier aus dem Studio verziehe, werde ich noch diese Seite, unsere Sendungsseite ein bisschen updaten, werde halt noch ein paar Links reinpacken und die Playlist.
Genau.
So, wenn ich sie jetzt gleich noch aus dem Kopf rekonstruieren kann, sonst kommt die nachgereicht. Aber die Songs findet ihr eh alle bei Myon Music und die sind eigentlich fast alle hörenswert. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Wir haben 15 Uhr.
Ja, dann, wir haben zwar erst später angefangen, aber warum nicht rechtzeitig aufhören, wenigstens etwas. Gut. Sollte noch jemand das dringende Verlangen haben anzurufen, sind das jetzt die letzten 2 Minuten, wo er die Möglichkeit dazu hat, bevor unser Nachfolger kommt von Alternative Crash. Ich glaube, ich habe ihn schon gehört, also beeilt euch. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß. Kommt am Montag in die Uni, Café Einstein, das CCC-Treffen. Und ja, ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Das Thema, ich weiß nicht, ob es schon feststeht, ich habe noch nicht auf die Seite geguckt. Schaut einfach einen Sendeplan, dann findet ihr das, was ihr braucht. Und ja, genau, dann übergebe ich mal den Stuhl und...
Viel Spaß bei Alternative Crash.
Viel Spaß.
Tschüss.
Never comes a smile over your face. Your heart is cold as ice. I look like coming from space. Always the winner of the prize. You're the queen of the night. Your life is always a fight. You'll be the whole time alone. You're riding on the firestorm. You're riding on the firestorm. Nobody can see what you feel. The way to your soul isn't free. For you it's almost unreal. Your eyes are dark like the sea. You're the queen of the night. Your life is always a fight. You'll be the whole time alone. You're riding on the firestorm. You're riding on the firestorm. You've got no friends in that world. Speed to the dark of the night. Let your mind fly like a bird. Shines like a star so bright.
of the night. Your life is always a fight. You'll be the whole time alone. You're riding on the firestorm. You're riding on the firestorm. Your body drives in a wind of time. Never need help from outside. None, let the sun shine for you. Oh, shine for you. You're the queen of the night. Your life is always a fight. You'll be the whole time long. You're riding on the firestorm. You're riding on the firestorm.